Weißt du, was ein semiaktives Fahrwerk ist? Ich auch nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich eins hab. Aber wir klären das in genau dieser Folge. Außerdem solltest du unbedingt dabei sein, denn es geht um die neue Triumph Speed Triple RS. Michel war auf dem legendären Rollercoaster in Portimao, hat einiges dort erlebt und erlebt haben wir auch zu zweit ordentlich was. Wir waren zusammen auf der Kartbahn, der Ralf Schumacher Kartbahn in Bispingen, zusammen mit Meteorbike. Unsere Eindrücke und alles, was da so passiert ist, erhaltet ihr druckfrisch auf eure Ohren hier am Biker Stammtisch. Gasgeflüster, let's go!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Oh, das war zeitgleich.
Ja, so, ich habe ja gesehen, was du machst, da muss ich natürlich direkt mit einsteigen.
Sehr gut. Prost, Michel, herzlich willkommen am Stammtisch.
Prost, Jan, ich trinke auf dich zum Wohle.
Das ist doch auch das alkoholfreie Tannenzäpfle, hervorragend. Bei mir bleibst du beim Augustiner. Und nach der letzten Folge haben wir tatsächlich auch Feedback bekommen. Ja, das ist ein guter Vorsatz, alkoholfrei zu bleiben im Podcast, hat einer geschrieben. Fand ich sehr stark. So machen wir es auch heute. Es ist zwar schon jetzt gleich 5:30, man könnte auch schon umsteigen, aber es ist
völlig in Ordnung. Ich wollte sagen, ich kann auch auf keinen Fall versprechen, dass ich im Podcast alkoholfrei bleibe. So, ne? Nee. Wir haben das ja, aber wenn man so gefühlt halb noch eine Arbeitszeit ist und ich danach sowieso noch was arbeiten muss, da geht natürlich kein Bier. Aber du hast es auch in Szene angesprochen, ich habe jetzt mit dem Rothaus eine brauchbare Pilz-alkoholfrei-Alternative gefunden, muss ich sagen. Das ist ganz okay. Damit kann ich leben. Fühlt sich fast an wie normales Bier trinken. Es turnt auf jeden Fall im Kopf bei mir ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich schon so biersüchtig bin, dass es eigentlich egal ist, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Und es quasi den gleichen Emotionsboost auslöst. Egal, ich muss noch einen Schluck nehmen. Zum Wohl.
Das mach mal. Und in der Weile kann ich den Zuhörenden da draußen mal kurz einen Einblick geben, wie du aussiehst. Weil eigentlich hätte ich dich ja erwartet, braun gebrannt, von der Iberischen Halbinsel gerade frisch zurückgekommen. Aber du warst natürlich im Auftrag der Motorradbranche, der Motorrad-Community unterwegs und hast wieder Stories zu liefern für diesen Stammtisch. Der Wettergott war allerdings dir nicht so ganz hold. Er hat irgendwie uns beide verwechselt. Vielleicht lag es daran, Entschuldigung, da kommen wir auch an der zweiten Hälfte der Folge zu, wenn es um unseren gemeinsamen Ausflug nach Bispingen geht. Vielleicht hat in diesem Kontext der Wettergott uns beide vertauscht und denkt jetzt, er muss dir immer die Regenwolken schicken. Wäre geil, wenn ich dieses Jahr ein Motorradjahr hätte, in dem ich einfach mehr im Trockenen als im Regen fahren würde. Da wäre ich echt sehr, sehr dankbar für. Das ist für mich ein Wunsch, ein Vorsatz. Our thoughts and prayers sind mit Jans Wettergott. Aber dich
hat's auch nicht, Michel. Unsere sind mit dir, natürlich, ganz klar. Ja,
klar. Michel, ja. Du warst in Portugal, Portimao, um es genauer zu sein, wenn ich das so sagen darf. Erzähl, leg los, was war passiert?
Also ich muss auf jeden Fall deinem Wettergott gleich mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, denn unterm Strich kann ich jetzt sagen, nachdem die Veranstaltung vorbei ist und wir den gesamten Ablauf mitbekommen haben, dass wir, obwohl ich doch den ein oder anderen Meter auf nassen Straßen, nasser Rennstrecke und mit Liquid Sunshine von oben verbringen musste, im Vergleich zur Gesamtveranstaltung und zu allen anderen Teilnehmern, wir es doch immer noch am besten erwischt haben. Ich muss sagen, Teilnehmer und TeilnehmerInnen, wir waren tatsächlich eine gemischte Gruppe. Es sind ja doch immer wieder internationale Leute mit dabei und inzwischen gibt es ja auch sehr viele InfluencerInnen, die da mit vor Ort sind. Ich muss sagen, bei den Journalisten ist das nicht so ausgeprägt. Aber über diese Content-Creator-Schiene sind dann doch mehr Frauen immer mit dabei. War auch diesmal so. Und ja, es hat sich tatsächlich noch zum Guten gedreht. Und
Das ist so frech. Wieso bin ich der Einzige, der wirklich bei Regen auch immer Regen abbekommt? Also bei Regenvorhersage. Und es ist so viel, es war letztes Jahr bei der Ausfahrt auch so. Dieses Jahr übrigens nochmal kurz die Werbung, 16. bis 18. Mai, unsere Ausfahrt. War ja letztes Jahr bei der Ausfahrt genauso. Ich war eine von den zwei Gruppen, eigentlich die Gruppe, die losgefahren ist und natürlich wieder die Volldusche bekommen hat. Während irgendwie die anderen Truppen da in der Rhön irgendwie links das Tal lang gefahren sind und den Wolken beim Vorbeiziehen haben zuschauen können, aber selbst die Sonnenstrahlen eingesammelt haben. Freut mich für dich, trotzdem bringt mich das selbst immer ins Zaudern.
Ja, aber ich muss jetzt natürlich hinterher schicken, es war jetzt nicht ganz optimal und vor allen Dingen Ausnahmsweise hatten wir ja zwei Fahrtage. Normalerweise hast du ja in der Regel nur einen Präsentationstag, an dem du halt unterwegs bist und wo die ganzen Videoaufnahmen und Fahreindrücke, also Videoaufnahmen und Bilder geschossen und die Fahreindrücke gesammelt werden. Diesmal war es mit Triumph Speed Triple 1200 RS, was ja schon so ein doch sehr sportliches Naked Bike ist und dadurch so, dass am ersten Tag Landstraßenfahren angesagt war und am zweiten Tag eben der Rennstreckenteil. Und auf diesem Landstraßentag war es schon ungemütlich. Ne? Also du bist aus Deutschland gekommen. Am Sonntag, als ich fortgeflogen bin, waren es, glaube ich, 18 Grad und wirklich strahlend blauer Himmel und Sonnenschein in Frankfurt. Und ich komme halt in Faro an, da war es dann schon grau. Und wir sind dann nach Lagos gefahren. Das ist wirklich so der südwestlichste Zipfel von Portugal, da an der Algarve, wo eben diese Rennstrecke von Portimão liegt. Und ich glaube, da waren es nur noch 14 Grad und am Montag hat es dann eben geregnet, nass, 12 Grad. Also du hättest die Präsentation auch in Deutschland machen können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Der einzige Unterschied wäre gewesen, es wäre nicht so stürmisch gewesen und wenn es geregnet hat, war es halt einfach so, als hätte der verdammte Himmel die Schleusen geöffnet. So, ne? Also es war so eimerartig, ne, hat das dann quasi runtergemacht, ne, und dann diese Böen immer noch so zwischendurch. Also ich habe natürlich wie immer, weil ich ja so gutes Wetter gewöhnt bin, gegambelt, hatte keine Regensachen dabei.
Nein.
Hatte ich habe so eine für den Straßenteil habe ich meine Motorradjeans mit Protektoren. Ich habe so eine Dyneema Jeans von Speedy mitgenommen und eine Lederjacke für oben, weil ich gedacht habe, hey, das passt super cool zu diesem super modernen Naked Bike, ne, sehr schick und dann passt das Outfit dazu. Und dann hatte ich so ein bisschen dieses schlechte Gefühl, na, ist das wirklich so clever? Hab's dann aber auch aufgrund der Arbeit jetzt nicht mehr geschafft, wie ich so oft versuche, irgendwie noch beim Louis mir schnell irgendwas zu shoppen. Ich habe ja zum Glück einen hier in Darmstadt. Und wir waren ja zusammen bei dieser Veranstaltung.
Wie kann es sein, dass du keinen Regenkombi hast? Erstmal das dahingestellt. Wie kann das sein?
Ich hab einen. Und ich hab den habe ich mal benutzt. Den habe ich mir gekauft für die MT09-Präsentation. Dann war das 2016. Dann habe ich den Hobel gleich abgelegt, natürlich. Und hab mir ein Loch reingeschnitten in den Kombi. Also es war nicht schlimm. Also auch mit dem Moped weitergefahren und so. Es war halt einfach klatschnass. Das war auf Mallorca. Es war wirklich scheiße spiegelglatt. Die haben das dann auch erklärt. Es ist wohl so, also gleich eine Warnung an diejenigen, die eventuell in Mallorca mal Motorrad fahren und in den Regen kommen. Du hast natürlich Wind und Staub, ne, in diesen Gebirgsbereichen. Und was dort sehr ausgeprägt ist, und das ist, glaube ich, auch nicht untypisch für die Baleareninseln im Allgemeinen, die bauen Kalksplit in den Asphalt mit ein. Und Kalk ist halt relativ weich. Also bei uns hast du ja dann eher, was härteres, so was Silikat, also so, ne, so granitartig, sage ich jetzt mal. Stimmt nicht ganz, aber so von der Härte, ne? Und Kalk schmirgelt sich halt super leicht ab und ist halt auch wasserlöslich. Das bedeutet, du brauchst nicht lange, bis die Oberfläche von der Straße eigentlich keine Makrorauigkeiten hat. Also du hast halt, wenn es nass ist, keinen richtigen Grip. Und wir sind da halt gefahren und es war wirklich gefühlt fast keine Schräglage, Vorderrad eingeklappt, wie auf Eis und dann auf der Nase gelegen. So. Und da habe ich aber noch im Kombi gehabt, das habe ich dann irgendwann mal mit Panzertape zugeklebt, weil ich war ja jung und hatte kein Geld und konnte mir halt keinen neuen Kombi kaufen, also keinen Regenkombi. Und dann hat mich das auch immer so massiv angekotzt, ne? Wenn du halt, ich hatte ja damals auch überhaupt gar keine Klamotten, also keine Textiljacken, nur das eine paar Stiefel, was ich mir mal gekauft habe, den einen Lederkombi, den ich mal gekauft habe, und das habe ich natürlich zu allen Präsentationen angezogen, egal was das jetzt war, ob das Reisetourer war oder was auch immer. Und das war immer so ein Pain in the ass, dieses Kondom über den Buckel vom, oder überhaupt über diesen Einteiler zu ziehen, ne, mit diesen riesigen klobigen Daytona-Stiefeln und das Ding dann über den Buckel und dann kannst du dich nicht richtig bewegen, es hat mich einfach nur massiv angekotzt. So, ne, und dann habe ich jetzt irgendwann beim Aufräumen mal im Keller gedacht, ah, da ist er ja, er ist noch gut. Bis jetzt war es eigentlich immer schön warm und trocken, wenn ich gefahren bin. Ich schmeiß das Scheißding jetzt einfach weg. So, jetzt war eben diese Situation, es war sehr sicher, dass es regnen wird. Wir haben ja in Bispingen den Stefan Piwek vom Mo-Magazin getroffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der war ja da auch vor Ort. Und der wollte auch nach Portimão kommen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, wie sieht denn das aus? Hast du in eurer Kleiderkammer vielleicht noch einen zweiten Regenkombi? Und er meinte, ja, er bringt ihn mir mit. So, und hat mir sogar noch ein Bild geschickt mit diesem Kombi in der Hand. So, soll er mitbringen? Ja, ja. So, und was war? Verdi hat ja gestreikt, Flughafenstreik,
ja.
Und die kommen aus Hamburg. Und Hamburg war der einzige Ort, an dem am Sonntag schon gestreikt wurde. Ja. So, und die sind halt nicht zur Präsentation gekommen. So, ne? Also stand ich halt am Montag ohne Regenkombi da. Aber der gute Fabian Dressler, nächstes Magazin vom PS und Motorrad, der hatte zwei dabei. Und der hat mir tatsächlich seinen super schicken, durchsichtigen, es gibt so diese Lederkombi oder vor allen Dingen Einteiler, Überzieher, die du unter, zwischen den Beinen so zumachst wie so eine Windel. Kennst du das? Also das ist quasi für wirklich für Rennstreckenfahrer, die quasi nur den Oberkörper so ein bisschen abschützen müssen. Die Beine sind im Endeffekt frei. Und du hast dann diesen sehr eng anliegenden Regenoberteil, sage ich jetzt mal. Und weil das nur für den Oberkörper ist, das darf ja nicht flattern, ziehst du dann quasi wie so zwei Hosenträger, allerdings untenrum, durch den Schritt und klappst das dann vorne zusammen und dann hast du quasi das unten so hochgeklappt, wie früher das bei einem Windel gewesen ist. So, und dieses Ding hatte mir geliehen, das siehst du ja zum Glück nicht, dass du halt so eine Windel anhast und dadurch war ich zumindest obenrum trocken. Und ach ja, meine Schuhe. Ich habe ja so passend zu diesen Jeans habe ich so ein paar Alpine Stars, ich sag mal City-Schuhe mit Protektoren und die sind halt aber auch glücklicherweise nicht nur schick, sondern auch wasserdicht. Und so hatte ich zumindest trockene Füße. Aber weil ich ja dieses Windelding anhatte, wo hat sich natürlich das Wasser gesammelt?
Ja, dann schön im Schritt, läuft das dann da rein.
Ja, genau, in der Windel so, ne?
Ja, ja, also
ich bin halt gefahren
und es merkt halt einfach. Es tropft am Brustkorb alles nach unten, fließt dann langsam, ja doch, so an der Regenjacke auch, läuft einfach runter und sammelt sich dann an den Oberschenkeln und läuft dann so richtig schön in eine Kimme da unten rein.
Nee, das, ich wollte sagen, das war bei mir gar nicht so ein Problem, sondern es lief halt wirklich hinten am Rücken quasi von oben in die Kimme. Also das war halt auch, denkst du vorne rum alles so warm, denkst du, aber was, wieso wird mir denn jetzt so kalt hinrum? Habe ich mich eingeschutzt oder keine Ahnung, was ist passiert? So,
kann passieren, ja.
Kann passieren, vor lauter Angst. Aber das bringt mich tatsächlich, jetzt habe ich so viel über die Klamotten gesprochen und wir haben jetzt ja schon diese Regensituation und da muss ich quasi direkt auch zu diesem ersten Moment kommen, der mich an diesem Motorrad und bei dieser Präsentation brutal beeindruckt hat. Ne? Wir fahren halt los.
12, Moment, 13, lass mal kurz vorne anfangen. Triumph.
Speed Triple.
Speed oder Street?
RS. Speed, Speed.
Speed Triple 1200 RS. Die wurde neu vorgestellt. Die kommt wann in den Handel?
Genau, die kommt im April in den Handel. Das ist eigentlich so das Thema, was man immer zum Schluss sagt, um die Leute nicht abzuschrecken. Also wann kommt's und was kostet's, machen wir immer ganz zum Schluss so, damit die Leute nicht schon abschalten, bevor, wegen des hohen Preises vielleicht auch.
Ja, dann machen wir halt erstmal nur, wann sie reinkommt. Das können wir sagen. Genau, April ist abgehakt, okay.
Ist April, ist sie verfügbar. Und das ist quasi ein Update der, also die Speed Triple gibt es tatsächlich, wenn man das die komplette Modellpalette sich anschaut, seit 30 Jahren. Die ist 2024, 30 Jahre alt geworden. Und wir haben hier zum Beispiel, Grüße gehen raus an Christian, der sich das Modell letztes Jahr gekauft hat, hier bei uns aus der Gasgeflüster-Community. Das ist ja ein sehr, also fast ein kultiger, ziemlich kultiges Naked-Bike und eigentlich so mit die Begründerin von diesem Street-Fighter-Motorrad-Style. Ne? Also, dass du quasi ein sehr sportliches Motorrad hast mit einem nicht so hohen, nicht so niedrigen Lenker und aber einem kräftigen Motor. So, das ist quasi die Basis und die aktuelle Version hat mit 183 PS und 128 Newtonmeter halt auch, ich sag mal, mehr als genug Leistung für die Landstraße und die alte hatte schon ein Öhlins-Fahrwerk und die neue hat es auch allerdings mit elektronischer Unterstützung, also es ist ein semiaktives Fahrwerk von Öhlins und das ist tatsächlich auch ein Gamechanger und einer der Punkte, auf den ich jetzt nämlich tatsächlich kommen wollte. Weil dieses Motorrad, das so sportlich ausgerichtet ist, hast du als Bereifung, und das ist quasi bei fast allen Mopeds in dieser Richtung so, Hypersportreifen. Ne? Also meistens Pirelli Supercorsa. So, und jeder, der auf diesem Reifen schon mal gefahren ist, und wir haben uns auch schon drüber unterhalten, weiß halt, unter 15 Grad nicht optimal, vor allem wenn du nicht pushen kannst und bei Regen gleich gar nicht, weil kein Silikaanteil. Ne? Das ist ja ein Semi-Slick, kannst du sagen. Du kannst zwar bei über 30 Grad in Oschersleben damit richtig angasen, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Und der hat auch einen weiten Grenzbereich. Wenn es kalt wird und nass, funktioniert das aber auch gar nicht.
Ja, war ja das Traumstück, das mich in den französischen Bergen, wo Vogesen waren es, glaube ich, auch mit meiner BMW in die 90 Grad Schräglage gebracht hat. Genau die Situation. Ich glaube, es waren 8, 9 Grad und Regen und dann im Kreisel schön mit Öl.
Ja, Und da hast du wahrscheinlich dann einen ähnlichen Punkt, ne, den Punkt, wenn du halt das gebirgsmäßig so beschreibst, dann hast du in diesem Kreisverkehr ja auch die Oberfläche so abgearbeitet, ja, ne, durch die LKWs und durch die Busse und so, so dieser typische Schmirgeleffekt, wie halt auch in diesen Kehren, ne, auf Mallorca, so wie man das eben so kennt. So, und jetzt der erste Aha-Moment, und ich konnte mir das am Anfang gar nicht so erklären, warum das ist, ne, du fährst mit diesem Moped bei nassen Bedingungen und eigentlich ist es immer so, fahren wie auf rohen Eiern. Also jeder, der schon mal so einen hypersportlichen Reifen im Nassen gefahren ist, merkt, okay, da dämpft nichts, du hast überhaupt gar kein Vertrauen auf nassem Untergrund. Und das war bei der Speed Triple aber nicht so. Also das war wirklich total überraschend. Ich bin nach 20 Minuten oder nach 20 Kilometern, ne, habe ich mich dabei erwischt, wie ich halt trotz Regen von außen, niedrigen Temperaturen und eigentlich einem Motorrad, das überhaupt gar nicht für die Bedingungen gedacht ist, angefangen habe, super entspannt auf dem Moped vor mich hin zu pfeifen und mein Liedchen zu trällern, so wie das halt ist, wenn sich Entspannung auf dem Motorrad halt einstellt. Ne? Und es ist ja noch ein neues Motorrad, also mit dem ich halt noch nie unterwegs gewesen bin. Und die haben uns dann quasi im Nachgang nochmal uns das näher gebracht, was sie in dieser vorangegangenen Präsentation, abends ist ja oftmals am Vorabend so eine Präsentation, wo die Neuerungen erzählt werden, erklärt, woran das liegt. Und da kommen wir eben zu diesem semi-aktiven Fahrwerk, wie es ja auch zum Beispiel in der neuen Panigale V4S eingesetzt wird. Das ist ja wirklich so State-of-the-Art-Material, das Beste, was du so für die Straße kaufen kannst. Und das Verrückte ist aber, was dort uns näher gebracht wurde, dass du so ein semi-aktives Fahrwerk, dass das so arbeiten kann, einen viel weiteren Einstellungsbereich ermöglicht als ein klassisches manuell einzustellendes Fahrwerk. Also du hast ja quasi eine Feder drin, ne, die eine gewisse Härte hat. Und dann hast du ja quasi die Dämpfung und die Dämpfungsventile, die quasi steuern, wie schnell oder wie langsam die Federbewegung gedämpft wird. Ne? So, wenn du ein sehr sportliches Fahrwerk hast, ne, wo viele Kräfte draus bringen, dann ist das, also man sagt in Anführungsstrichen, das Fahrwerk ist sehr hart, aber das ist nicht hart, sondern es reagiert nur sehr langsam auf die Bewegung, die einen gegeben wird. Ne? Weil du ja, wenn du viel Kraft hast, quasi einen geringen Durchlass sozusagen brauchst und wenig Ölbewegung, wenig Flüssigkeitsbewegung in der Gabel, damit das Ding halt nicht durchschlägt. Ne? So. Und bei diesem semi-aktiven Fahrwerk ist das aber so, dass in jedem Moment, in dem du fährst, ja quasi die Bedingungen abgeklärt werden. Das heißt, das kann, wenn du das manuell einstellst, ja, nur ein bestimmtes Fenster quasi abdecken kannst, ne, weil die Bedingung einmal eingestellt und dann ändert sich da nichts mehr. In diesem semi-aktiven Fahrwerk ändert sich das ja quasi konstant, ständig, immer wenn du fährst, ne. Und es erkennt jetzt zum Beispiel, rolle ich irgendwo durch die Gegend mit wenig Gasgriff, also mit wenig Gasöffnung, dann macht das halt einfach die Dämpfung in Anführungsstrichen maximal auf, sodass halt ganz, ganz viel schnelle Bewegung möglich ist und dadurch du sehr viel Unebenheiten und Unsicherheiten in Anführungsstrichen wegdämpfst. Ne? Und wenn du halt ganz, ganz schnell irgendwo anfährst oder anbremst, so macht es halt komplett zu. Dadurch wird das dann halt wieder sehr langsam und sorgt dafür, dass du halt trotz dieser Geschwindigkeit den nötigen Support sozusagen bekommst. Und weil das aber in diesem langsamen Fahren so schnell geht, ne, hast du viel mehr Gefühl und du fühlst dich halt eben unter diesen Bedingungen, wie eben im Nassen, auf diesem Motorrad viel sicherer, als du das mit einem normal, sportlich, einfach einstellbaren, abgestimmten Fahrwerk tun würdest. War das verständlich? Kannst du nachvollziehen, was ich erzählt habe?
Ja. Ich habe mich bloß gerade die ganze Zeit gefragt, habe ich nicht sogar auch ein semi-aktives Fahrwerk?
Nein.
Richtig.
Also, wenn keine Kabel oben aus der Gabel rauskommen, hast du kein semi-aktives
Fahrwerk. Habe ich? Da kommen irgendwelche Kabel raus. Ich frage mich bloß.
Nein, nein. Du hast. Bei dir gucken oben, also wenn du dir eine Gabel anschaust, ja, ne, du hast oben den Abfluss, den Stopfen, so,
ja,
und da muss quasi ein Kabel rauskommen und das läuft dann irgendwo hin. Du hast oben, hast du so kleine Nippel drauf, aber das sind quasi die Einstellungen für
die Zugstufe. Nee, aber Moment, ich kann doch auch nochmal elektrisch an meinem Motorrad immer irgendwas umstellen, auf irgendwie hart und super hart und sowas.
Hä?
Ja, das haben doch irgendwie BMWs aber schon seit ewig vielen Jahren. Und auch wenn du eine zweite Person mitnehmen würdest, kannst du es gedrückt halten, dann wird das Ganze nochmal eine Stufe härter, damit es nicht ganz so tief eintaucht. Ja, wenn es dir sagt, Michel.
Der S1000, er hat doch kein semi-aktives Fahrwerk.
Ja, ich frag dich ja gerade.
Nein.
Woher soll ich denn das wissen, ob die das hat?
Wenn du es nicht weißt und die Ingenieure vom BMW, wer denn dann?
Ja.
Ja.
Du?
Ja. Also BMW hat das tatsächlich. Es gibt semi-aktive Fahrwerke, aber du hast das nicht.
Weiß ich.
Okay. Na, dann bin ich ja froh, dass wir das jetzt so geklärt haben.
Aus der Kategorie völlig sinnfreie Gespräche, ja. Da hatten wir wieder eins. Aber zurück zum Thema. Jetzt kommen wieder ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Schlaubergern, die mich dann irgendwie belehren wollen. Leute, ist mir doch völlig scheißegal. Ich sitze da drauf, will fahren, hab Spaß. Find's toll, dass es solche technischen Neuerungen gibt. Ob mein Motorrad das hat oder nicht, ist mir völlig egal, weil ich sowieso einfach nur Nase bohre da drauf. Ob ich das jetzt feiner gedämpft mache oder nicht, würde an meinem Fahrstil dann auch nichts mehr retten. Zum Glück war ich in dem Fall nicht in Portugal bei Regenwetter unterwegs und zum Glück war es Michel, der dann auch sehr genau darüber berichten kann, wie sich das so verhält. Aber jetzt fahr mal fort. Also es war Regen, das semi-aktive Fahrwerk hat dir schon mal den Arsch gerettet. Wie ging es denn da weiter und was war sonst an dem Motorrad vielleicht noch erwähnenswert, worauf sich Leute freuen können, dass diese Technologie Einzug erhält? Und wie war es denn dann vor allem auch im Trockenen zu fahren? Viele Fragen wieder an einer, das ist einfach didaktisch immer sehr sinnvoll.
Absolut.
Ich muss mir kurz einen Pulli anziehen, du redest einfach schon mal los.
Genau, ich beantworte jetzt einfach mal die Frage, die du überhaupt gar nicht gestellt hast. Jetzt hört der Jan natürlich gar nicht, was ich sage, weil er ja gerade den Kopfhörer abgesetzt hat.
Alles gehört. Ich habe so viel Lautstärke auf den Kopfhörern, das hörst du noch bei den Nachbarn.
Ah ja, okay, also bald ist Jan auch taub. Nicht nur unwissend die Technik seines Motorrads betreffend, sondern auch taub. Also, was ich noch sagen wollte, du hast nämlich gerade was angedeutet, was sehr, sehr gut zu diesem Motorrad passt. Und das hört sich jetzt fast so ein bisschen negativ an, aber ich musste wieder feststellen, wie geil es ist, dass es diese moderne Technik gibt. Denn du hast es gerade beschrieben, ne? Du willst dich auf dein Motorrad draufsetzen und einfach Spaß haben. So, ne? Und das ist quasi die perfekte Beschreibung für die Eindrücke, die ich jetzt von diesem Motorrad bekommen habe, während ich auf der Präsentation war. Du musst dich halt einfach, also das ist, die Elektronik ist in allen Bereichen auch Traktionskontrolle. Es gibt ich sag mal, das ist wie so eine Art Slide Control. Es gibt ein Kurven-ABS. Du hast eine Wheelie Control drin, zu der ich gleich auch noch was sagen werde. Und alles funktioniert unter allen Bedingungen automatisiert so gut, ne, dass du dich einfach auf das Motorrad setzen kannst und Spaß haben, so, ne. Du musst dich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Du kannst natürlich auch dran rumstellen und quasi alles manuell machen. Aber eigentlich passiert alles so gut und so perfekt im Hintergrund, dass du das Ding halt einmal nimmst, einstellst im Sinne von, welchen Fahrmodus möchte ich, ne? Möchte ich jetzt hier irgendwie im Regen, ne, nur noch auf 100 PS gedrosselt, oder möchte ich jetzt quasi im Road-Modus oder im Sport oder im Dynamik oder im Track-Modus, und da sind aber quasi entsprechende Mappings sozusagen hinterlegt, die quasi alle Regelsysteme, die im Hintergrund arbeiten, immer perfekt auf diejenige Situation abstimmen, und du musst dich eigentlich mit diesem Motorrad, was jetzt diese Einstellmöglichkeiten angeht, nicht auseinandersetzen. Du kannst auch wirklich jeden Scheiß, sage ich jetzt mal, perfekt auf dich individualisieren, auch diese elektronischen Helferlein anpassen, aber du musst es nicht mehr, so, ne? Du setzt dich drauf, fährst und das Ding funktioniert einfach, so. Und das betrifft eben die Helferlein, das betrifft die Leistungsentfaltung, und das hat mich auch total überrascht, ne? Du sitzt auf diesem Motorrad, stellst diese 100 PS Regenmodus ein und das Motorrad, wie gesagt, 183 PS, und du denkst natürlich, okay, das Motorrad fühlt sich dann nur noch halb so stark an, ne? Und du fährst und du ziehst am Gas, und wenn du halt jetzt keine Leistung verlangst, ne, dann ist das natürlich auch recht human. Aber wenn du zum Beispiel auf der Landstraße jemanden überholen willst und gibst länger Vollgas, ne, dann wird trotzdem die volle Drehmomentleistung ab einem gewissen Zeitpunkt freigegeben. Nur ganz, ganz fein dosiert. Das heißt, wenn das Ding antritt, ne, und die Rahmenbedingungen durch das System erkannt sind sicher, ne, dann gibt das so viel Leistung frei, dass du denkst, Junge, wie drückt das an, so, wie geht das ab und wie kann das sein, dass hier trotz dieser widrigen Bedingungen da keine wilden Lichtchen im Display blinken, so, ne?
Vor allem mit den Reifen, so, ne?
Also ich bin wirklich absolut geflasht gewesen. Ich habe es aber natürlich trotzdem geschafft, die Lichtlein zum Blinken zu bekommen.
Hast du es auch geschafft, das Motorrad mal wieder zur Seite zu legen? Das gehört ja mittlerweile auch zum guten Ton.
Nein, aber ich habe dreimal den Grenzbereich gefunden und war auch drüber hinaus. Also, das war dann tatsächlich, also Landstraße.
Dazu kommen wir noch, nehme ich an.
Dazu kommen wir noch, also in a nutshell, jetzt mal die Landstraße zusammengefasst. Ne? Wir sind natürlich jetzt nur auf unter nassen Bedingungen gefahren. Es war nass von oben, das war natürlich nicht so schön. Aber all das, was ich so an Erfahrung gesammelt habe, was ich auch sehr wichtig fand, ne? Weil die Bedingung war wie früher in Mitteleuropa. Ne? Du bist halt im Kalten unterwegs, du wirst mal von dem Regen übernascht, ne? Überrascht. Die Straße ist in Anführungsstrichen unberechenbar. Die Bedingungen waren auch schlecht. Also sehr viele so Asphaltabbrüche, Risse in der Straße. Also sowohl in Fahrt als auch in Querrichtung. Bitumen, Sachen abgesenkt, tiefe Wellen und so. Also es war wirklich repräsentativ so von den Testbedingungen und da ist halt wirklich nichts negativ aufgefallen und ich kann nur dieses Pfeifen und Singen wieder ansprechen. Also es war halt einfach trotz der Bedingungen ein super entspannter, schöner Motorradtag. So, und für die Performance-Komponente des Motorrads gab es ja dann diesen Rennstreckenteil und am zweiten Tag war es vormittags.
Moment, jetzt eine Zwischenfrage, ja, bevor du auf die Rennstrecke gehst, weil das alleine erzählt ja oder erklärt ja schon, dass das Motorrad durchaus auch eine sehr sportliche Komponente hat, wie das ja mittlerweile bei den Naked Bikes auch Usus ist. Ich habe aber auch immer die Speed Triple noch so ein bisschen in Erinnerung, schon als Motorrad, das auch sehr Touren geeignet ist. Und das jetzt vielleicht auch nochmal auf die Neuerung angesprochen, für Leute, die sich vielleicht für das Segment Naked Bike interessieren, die aber überhaupt nicht damit vorhaben, weil das tut ja immer nur ein kleiner Anteil an Personen, damit auf die Rennstrecke zu gehen. Wie war es denn auch von dem Sitzverhalten? Du hast gesagt, fahrdynamisch toll, Wahnsinn und so weiter. Aber so ergonomisch draufsitzen, ist das ein Motorrad, du hast auch diese widrigen Bedingungen auf der Landstraße angesprochen, das sich eignet, um damit eine Woche von Hamburg bis in die Pyrenäen runterzuballern?
Wenn man jetzt von diesen nicht vorhandenen Zuladungsmöglichkeiten mal absieht, ne, also du müsstest ja halt dann irgendwie so ein Textilset und Tankrucksack und sowas kaufen, würde ich das mit dem Moped schon machen. Also was auf jeden Fall zu empfehlen ist, wenn du in diese Richtung gehen möchtest, du brauchst eine Lampenmaske und dann dazu gibt es noch so einen Flyscreen, um so ein bisschen Windschutz zu haben. Weil Windschutz gibt das Ding halt nicht. Es ist halt wirklich ein absolutes
Ding. Ja, Moment, aber ne? Ich wollte gerade sagen, das hat meins ja jetzt auch nicht. Diese Windschutzkomponente, die ist ja jetzt vernachlässigbar.
Genau. Also.
Aber was meinst du mit Lampenmaske? Du meinst so ein Ding, das man da drauf zieht, damit es Windschutz hat oder was?
Ja, genau. Also du hast ja quasi bei diesen Speed Triple Modellen oder auch bei der Street Triple mehr oder minder diese beiden insektenartigen Lampen, alleinstehend. Und dafür gibt es aber noch so eine Maske, die du so drüber machen kannst. Das ist dann quasi wie so ein Windableiter. Ne? Mhm. Dann hast du so ein bisschen bessere Aerodynamik, will ich jetzt mal sagen. Und da gibt es dann obendrauf nochmal so einen kurzen Flyscreen, der ist dann nochmal ein bisschen in Richtung Fahrtrichtung angestellt, sodass der Wind nochmal etwas besser über den Fahrer hinweg geleitet wird. So, das gibt es so im Zubehör. Das wäre für diejenigen, die damit wirklich weitere Strecken fahren wollen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ich würde es auf jeden Fall machen. Weil eben die Sitzposition, das ist ja so ein Punkt, auf den du jetzt hinaus möchtest, ne? 830 Millimeter, das ist ganz okay. Der Lenker ist nicht mehr ganz so niedrig wie bei der Vorgängerin, ein bisschen breiter. Man sitzt da wirklich entspannt drauf. Das Sitzpolster ist komfortabel. Und komme ich nochmal zu, muss ich nochmal wieder dieses Fahrwerkthema ansprechen. Es gibt halt diesen Cruise-Mode, ne? Wo du halt einfach sehr, sehr komfortabel die Geschichte abgestimmt hast und auch viel komfortabler, als es bei diesen anderen semiaktiven Fahrwerken gleichen Ursprungs, also Öhlins, TTX 36 Federbein, Nix 30 Gabel, das ist so dieser Standard in dem Bereich, als du das eben von den anderen Herstellern kennst, weil das eben bewusst in diese Richtung abgestimmt ist, ne? Oder diese Option mit dazu programmiert, weil was anderes ist es ja nicht, ne? Also du hast quasi den Mechanismus da drin, der wird elektronisch gesteuert und du kannst da quasi hinterlegen, mach dies oder das. So, also würde ich auf jeden Fall machen. Es ist ein mega, mega Landstraßenmotorrad. Mit der Option, und jetzt komme ich quasi, mache ich den Sprung so auf die Rennstrecke, damit eben auch auf der Rennstrecke zu fahren.
Nee, ich unterbreche dich nochmal.
Ja, gerne.
Schieß los. Für die Leute, die jetzt, wie gesagt, noch so im Landstraßensegment unterwegs sind, nenn mal vielleicht noch vergleichbare Motorräder dazu. Geht es so in die Kategorie wie jetzt meins, BMW S1000R? Geht es eher in so eine entspanntere Richtung? Weil die BMW ist, okay, also auch sehr straff, also trotz allem abgestimmt.
Nein, das ist das, was ich meine. So, ne? Dieses Fahrwerk macht das eben nicht. Also, wenn du in der Kategorie der Motorräder bleibst, Jan macht jetzt gerade Disco-Beleuchtung im Hintergrund, ist nicht mehr so glücklich mit seinem pinken Gesichtsausdruck. Jetzt war es gerade mal Pipi-Gelb, dann war es irgendwie mal, jetzt ist es irgendwie anders. Keine Ahnung.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's! Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Egal. Also wir sind in der Kategorie Power Naked, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wie eine KTM Super Duke, wie eine S1000R, wie eben die Speed Triple. Eine Street Fighter kannst du damit reinnehmen. Du kannst auch eine M1000R mit reinnehmen, die aber nochmal deutlich mehr Leistung haben. Und da kommt eben auch diese straffe Komponente mit rein. Ne? Also gerade bei der Street Fighter, das ist ja im Endeffekt ein Supersportler mit ohne Verkleidung, also ohne Verkleidung. Und aber mit einer extrem supersportlichen Ausrichtung. Und diese Komfortkomponente ist dann nicht so berücksichtigt, nicht so gewollt. Und das ist eben was die Speed Triple bietet. Die aktuelle Super Duke bin ich nicht gefahren, kann ich nicht sagen. Von der Auslegung ist wahrscheinlich die S1000R da am vergleichbarsten. Auch wenn die wiederum eben nochmal 20 PS dann wiederum weniger hat oder 18. Mhm. So, also in diesem Bereich bewegen wir uns. Und das ist auch so der Rahmen der Leute, die du quasi jetzt adressieren würdest.
Okay, dann jetzt darfst du endlich auf deine geliebte Rennstrecke-Geschichte kommen. Und wir wollen wissen, was es mit diesem Grenzbereich auf sich hat.
Ja, also
im Kiesbett buddeln.
Nein. So weit bin ich nicht gekommen. Ich hatte ja die gut funktionierende Elektronik angesprochen und die war auch sehr nötig am ersten, also am Vormittag vom zweiten Tag, als wir da auf der Rennstrecke waren. Und ich hatte tatsächlich seit langem wieder mal die Möglichkeit, auf Regenreifen zu fahren, was halt auch wieder so eine absolute Offenbarung ist, wenn du halt merkst, wie viel Grip diese Reifen bieten und wie viel unter nassen Bedingungen tatsächlich möglich ist. Und das funktioniert aber nicht immer. Und es gab in Portimao, und es ist ja dieser Rollercoaster an der Algarve, ein ganz, ganz spektakuläres Streckenlayout mit bergauf und bergab und wirklich sehr, sehr steilen Passagen. Und was dort auf der Strecke immer mal wieder vorkommt, ist, dass wenn du in Schräglage bist, die Strecke zur Außenseite hin abfällt. Also du kennst ja quasi dieses Bild einer Steilkurve. Ne? Mhm. Du kannst in der Steilkurve viel schneller reinfahren und viel aggressiver sein, weil du quasi, ne, weil dir die Strecke mehr oder minder entgegenkommt, in Anführungsstrichen. Wenn sie unter dir nach hinten, nach außen wegfällt, ist das aber quasi der gegenteilige Effekt. Und da gibt es eben zwei Stellen auf dem Kurs, auf dem das so ist. Und dort ist es mir tatsächlich auch passiert, dass das Motorrad mal heftig hinten ausgekeilt hat. So, mhm. Und du halt wirklich gemerkt hast, okay, jetzt ist die Traktionskontrolle extrem gefordert und ich bin auch sehr froh, dass ich eben diese Regenreifen habe. Und ich habe einen massiven, dummen Anfängerfehler gemacht. Ne? Eine ähnliche Situation, ein bisschen weit gegangen und bin dann quasi im Nassen raus auf die Curbs und habe zwar fast aufrecht dann das Gas geöffnet, aber du hast dann halt einfach auf diesen lackierten Steinen, auf den lackierten Randstreifen durch die Farbe so wenig Grip, dass das Motor halt trotzdem links, rechts mit dem Hintern auskeilt, ne? Und du dann quasi am Lenker hängst und denkst, okay, geht noch. Zum Glück bin ich gerade, ne? Sonst hättest du dich halt mit Sicherheit abgeworfen, weil wenn der Reibwert zu niedrig ist, ne, dann hilft auch die beste Traktionskontrolle nichts. Aber alle Bedingungen dank der Elektronik halt souverän gemeistert, beziehungsweise das Motorrad ist souverän gemeistert. Ich bin glücklicher Passagier geblieben und auch wieder so ein Vermerk drauf, ne, wie viel Unterstützung du als Fahrer in Anführungsstrichen bekommst durch die elektronischen Systeme, wenn du da unterwegs bist. Unter allen Bedingungen. Ne? Also selbst wenn es richtig, richtig haarig wird. Und ein Highlight, ich will jetzt gar nicht so lange auf diese Rennstreckenfahrerei eingehen, weil ne, das, was auf der Straße gut funktioniert, funktioniert dort auf der Rennstrecke eh nicht gut. Du fährst dann in Anführungsstrichen nur schneller. Mhm. Du kannst damit sehr, sehr sportlich fahren. Nachmittags hat man dann auch Semi-Slicks mit Rennmischung. Also es gibt ja diesen Pirelli Supercorsa, der ja der Reifen mit Profil ist, auch mit Mischung, die normalerweise den Slick-Bereifung, der Slick-Bereifung vorbehalten ist für verschiedene nationale Rennserien. Die hatten wir dann montiert, auch vorgeheizt auf, also mit Heizdecken. Und das war dann quasi fahren wie auf der Rennstrecke. Und da dann auch absolut beeindruckend, wie du das mit dem Ding fliegen lassen kannst. Und am Abend gab es dann, als dann quasi alles abgeschlossen war und die Mopeds in Anführungsstrichen heile geblieben sind, nochmal eine Session, die für mich eigentlich somit das Beeindruckendste der gesamten Veranstaltung gewesen ist und auch wieder gezeigt hat, wie hochentwickelt und wie gut und wie sicher die heutigen elektronischen Systeme sind. Und zwar hatte ich vorhin mal im Nebensatz angedeutet, dass es eine Wheelie-Control gibt. Und diese Wheelie-Control bei den, also haben ja inzwischen fast alle Motorräder, ne? So, fällst halt nicht hinten runter, ne? Kannst aufreißen, so, und das hört halt einfach auf. Und das ist, auf der Strecke gibt es zwei Punkte. Das muss ich dann doch erzählen, so. Also, ich muss ganz kurz auf die Strecke eingehen, weil es einfach so wild ist, ne? Portimao gibt's diesen Sprunghügel, ja, wo Jack Miller quasi diesen Bunnyhop drüber macht. Das kennst du, ne?
Und der irgendwie 20 Meter weit in der Luft ist, weil er halt sau viel Speed hat, gar nicht so weit hoch, aber halt ewig weit fliegt.
So, ne? Und wenn du über diese, also das geht natürlich nur deshalb, weil dieser Hügel sehr steil ist, die Kuppe relativ kurz und dann fällt es auf der anderen Seite steil wieder ab, ne? Also ich bin da jetzt ja drüber gefahren, du bist da jetzt auch nicht langsam, das ist irgendwie, na, dritter Gang oben auf dem Hügel schaltest du in den vierten, so, ne? Dann bist du halt auch, weiß nicht, fährst du 180 oder was, so, ne? Also ich hätte jetzt keinen Bedarf, dann noch irgendwie zu versuchen, einen Bunnyhop zu machen, ne? Jack Miller kann das, hat das auch gemacht, und was an der Stelle auch ist, das Motorrad geht halt, du kommst auf die Kuppe hoch, ne? Und sobald die Kuppe so ein bisschen der Asphalt unter dir wegfällt, geht sofort das Vorderrad hoch, ne? Und du bist aber noch in Schräglage, so leicht, ne? Weil du quasi aus dieser rechts rauskommst, das Vorderrad dreht halt ein, das Vorderrad geht hoch, ne? Und du musst dann aber quasi rechts rüber, weil dann im Folgenden quasi eine Linkskehre kommt, so. Dann schaltest du den vierten Gang, Vorderrad kurz runter, Vorderrad wieder hoch, und du versuchst halt, irgendwie so diese Linie zu halten. Es ist total angsteinflößend am Anfang. Und dann kommt aber die Wheeling Control ins Spiel, wenn du dann merkst, okay, das System funktioniert halt gut, dann lässt du halt einfach auch stehen und denkst dann, ja, ein bisschen mehr geht noch, eigentlich könnte ich den Hang quasi runterwheelen, so, ne? Und ähnliche Situation, du kommst, die Eingangsstadtziel ist eine schnelle Rechtskurve. Wenn du es richtig schnell machst, bist du da, bevor du auf Stadtziel raufkommst, bist du schon im fünften Gang. Also, das ist schon, weiß nicht, 180, 200. So, ne? Und du fliegst da halt raus und da geht's auch leicht bergauf. Und im fünften Gang hebt's ja, wenn du auf die Stadtziel gerade rausfährst und die quasi abfällt, hebt's noch das Vorderrad, so, ne? Mhm. Und du denkst dann halt auch, wow, wie krass, so, ne? Und dann fährst du da die Stadtziel gerade runter und dann kommt dieses Stichwort mit dem Windschutz, ne? Du fährst dann und guckst halt, das Motorrad ist bei 270 abgeriegelt, also 270 Tacho, so, ne? Und kommst dann quasi an diesem Bremspunkt an und du kannst dich kaum noch halten, weißt nicht so richtig, wo es lang geht, ne? Dir drückt quasi die Luft ab, weil du halt so im Wind hängst, ne? Das sind quasi die drei spektakulären oder beeindruckenden Positionen und Abschnitte auf der Strecke. So, und Tag war gelaufen, wir hatten alle sehr viel Spaß, nichts ist passiert. Und dann haben wir gemeint, so, zum Schluss, am letzten Abend gibt's noch eine Wheelie-Session. So, und ich habe halt im Tagesverlauf schon gedacht, wie krass. So, das sind halt ständig Leute, die kommen halt auf die Stadtzielgerade, weil das halt einfach so anstrengend ist, damit Vollgas runterzuhämmern, haben sich halt viele Leute gedacht, waren irgendwie ein paar Norweger dabei, die waren auch sehr gut im Stoppie-Fahren, also wirklich so Toprak-Style, so gefühlt die halbe Boxengasse runter und dann das Motorrad eingedreht und dann abgesetzt, ne?
Alter, also das muss man auch erstmal machen, so, ne? Wenn es nicht dein eigenes Motorrad ist auf so einem Presse-Event, jo, alles klar, ich mach ein Stoppie.
Also richtig, richtig, richtig gut, ne? Sau langsam auf der Strecke, ne? Also keine schnellen Fahrer, ne, aber sehr gute Stuntfahrer, so, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall haben die halt auch immer, wir waren ja in drei Gruppen unterwegs, haben die halt quasi auch immer diese Wheelies über die Stadtzielgerade gemacht. Ich, Alter, was für krasse Kerle, so habe ich gedacht. Ne? Mhm. So, und jetzt kommt am Ende diese Wheelie-Session und da ist einer von den Entwicklern, ich glaube, es ist ein Entwicklungsfahrer gewesen, der hat gemeint, so, ihr stellt euch jetzt an die Boxenmauer und guckt euch an, wie ich diesen Wheelie mache. So, ne? Um euch die Angst zu nehmen, so. Ihr könnt das alle. So, ne? Und er hat gemeint, ich fahre bei 7.000 bis 8.000 Touren im ersten Gang und guckt, wie, was ich mache mit dem Gas. Ich reiß voll auf, so, und dann geht das Motorrad hoch und dann fährst du Wheelie. Und dann fährst du Wheelie. So, und du kannst schalten und dann fährst du Wheelie. So, ne? Mehrere hundert Meter. So, und ich habe gedacht, das kann nicht sein, so, ne?
Gibt's da und, Videos von dir?
Ja, es gibt Videos, Videos von mir, wo das gut funktioniert. Ich habe quasi, ich habe wirklich einmal, es war, wir hatten drei Durchgänge und ich habe so ein bisschen gebraucht, du brauchst schon ein bisschen Gefühl ja, dafür, ja. Wie das ist, aber die Elektronik macht das von dem Moment an, wo du das Gas voll aufreißt, regelt die Elektronik alles. So, du musst nur am Gas bleiben und so halt, ja, ich sag mal, den richtigen Moment fürs Schalten erwischen. So, ne? Und ich habe quasi drei Anläufe gebraucht und beim dritten Anlauf habe ich halt dummerweise meine Kamera ausgehabt und fahr halt diesen Hügel hoch. Also man sieht, es gibt Videos, ne, wie ich diesen Hügel hochfahre und dann quasi oben auf die Zielgerade, dann setzt das Rad wieder auf und dann denke ich, okay, nochmal versucht und dann halt wieder das Ding in den Wheelie gezogen und dann wirklich gefahren, zweiter, dritter, vierter Gang und dann, okay, jetzt kommt die Boxeneinfahrt, ich muss ja wieder runter, Vorderrad runter und dann abgebogen. Es ist unglaublich, du kannst mit diesem Motorrad, ohne das jemals vorher gemacht zu haben, was ja bei mir der Fall ist, ne, den perfekten Beschleunigungswheelie fahren.
So. Aber kippst du nicht rechts oder links zur Seite weg? Das ist immer mein Problem. Immer wenn ich Wheelies übe, ist es gar nicht so an den Kipppunkt kommen, sondern zur Seite wegkippen.
Nee, gar nicht.
Aber ich bin ja wahrscheinlich auch mal dann zu langsam, weil ich das halt nicht in dem Tempobereich mache, sondern so aus dem Stehen eher oder so. Auch krass, ne? Ich glaube, alle, die so Wheelie lernen, viele zumindest, sagen immer so, hey, zweiter Gang, ja, und dann rangehen, weil der erste einfach zu aggressiv ist.
Und das brauchst du nicht, weil die Elektronik das wegregelt.
Ja, und jetzt hast du diese Wheelie-Control, das ist ja illegal. Also was kommt als nächstes? Doch nochmal Stützräder, die ausfahren zur Seite, damit du da auch nicht wegkippst. Ist aber sicherlich ein ultra geiles Training, wenn du das machen willst. Wheelie, sind wir uns alle einig, ist natürlich nichts für den Straßenverkehr so grundsätzlich und zum Zweiten eigentlich auch nicht wirklich zielführend, aber es sieht halt schon geil aus, es ist schon cool. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ah, genau, aber das ist ja eine hervorragende Möglichkeit, dieses Gefühl auch zu haben, an dem Kickpunkt zu kommen. Also bringt dich das wirklich auch bis an den Kipppunkt? Könntest du in einem gewissen...
Nein. Du bist, sagen wir mal, du bist so... Also die Dinger sind schon hoch. Also ich habe ja Bilder und Videos davon. Also das sieht schon aus wie ein richtiger Wheelie.
Bild oder Video werdet ihr bestimmt auch auf unserer Instagram-Seite zu der heutigen Folge dann finden.
Auf jeden Fall.
Sicher, dass der Michel das vielleicht als Titelbild dann verwendet. Wir nennen vielleicht die Folge auch Michel die Wheelie-Maschine. Mal schauen. Aber geil.
Ich hatte eher an Wheelie-Gott gedacht.
Ja, aber es geht ja nicht um mich.
Ja, du bist ja der Technikgott, das haben wir ja vorhin gehört.
Gott, auf jeden Fall müsste Selbstbewusstsein, so ein Scheiß. Aber geil, also da bin ich echt gespannt. Crazy, jetzt fehlt natürlich noch die Information, um diese Triumphgeschichte auch mal so ein bisschen abzuschließen.
Das Preis. Der
Hobel, ja.
19.995 Euro und ist damit, glaube ich, im Preis-Leistungssegment in dem Bereich, in dem wir uns da bewegen, ne? Also S1000R, KTM stabil. Super Duke. Wie gesagt, KTM bin ich jetzt nicht gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde Preis-Leistungssieger, aber auf jeden Fall ein absolut konkurrenzfähiges Produkt, attraktives Produkt. Und wir wissen ja alle, ich habe ja meine Street Triple gehabt. Ich mag ja das Design. Ich finde, für mich ist es halt einfach das schönste Naked Bike. Es ist einfach. Also vor allen Dingen, wenn du es auf der Rennstrecke siehst, ohne Kennzeichenhalter, das Heck ist einfach so geil. Ich mag die Lampenmaske.
Ja, da scheiden sich ja jetzt die Geister. Ich habe trotzdem nochmal eine andere Frage, weil was mir auffällt, ich meine, du bist jetzt total begeistert. Du warst ja auch in einer der letzten Folgen sehr begeistert von der Ducati. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle jetzt neu modernen Motorräder irgendwie immer natürlich auf einem extremst hohen Niveau sind. Gefühlt ist es aber doch irgendwie alles immer die eierlegende Wollmilchsau. Und jetzt wirft man ja vielleicht auch der Journalie oder gerade auch Influencern vor, ja, die werden ja dafür gekauft, das sind dann nochmal nur tolles Sagen, die wollen ja unbedingt wieder eingeladen werden. Deswegen konkret mal die Frage, gab es denn irgendwas, was dir nicht gefallen hat, wo du gesagt hast, war nicht cool?
Es gibt nichts, was nicht cool ist. Das muss man einfach sagen, ne? Also du hast es ja gerade
eben... Okay, aber dann, ich muss dich weiter einfach das eingrenzen. für wen ist dieses Motorrad jetzt tatsächlich richtig geeignet? Bei der Ducati wussten wir ja V2 erstmal für Leute mit einem großen Geldbeutel. Zum Zweiten dann natürlich schon Leute, die damit auch wirklich aktiv auf die Rennstrecke wollen, dort aber vielleicht nicht mit der 1-Liter-Maschine komplett ausrasten, sondern eher so Fahrtechnik und das damit dann auch lernen wollen. Triumph, haben wir schon gesagt, eignet sich auch für längere Strecken, für Touren, also normale Stadtbetrieb. Wer ist die oder der KäuferIn von so einer Triumph?
Jeder und jede, die ein sportliches Landstraßenmotorrad im Naked-Bike-Format sucht und aber immer sich was gewünscht hat, das passend zur Ergonomie auch fahrwerksseitig den passenden Komfort bietet. Ich glaube, so werde ich es zusammenfassen. Und an der Stelle nochmal zum Preis, ne? Du brauchst natürlich viel Geld für eine Panigale V2, du brauchst aber nochmal mehr Geld für die S1000R und für die Street Triple jetzt und nochmal viel mehr Geld für eine Street Fighter V4, so, ne? Mhm. Also, wir sind natürlich im Premium-Segment, ne? Alles an diesem Motorrad oder an diesen Motorrädern ist natürlich Premium. So, das muss man einfach dazu sagen. Das ist jetzt ja, du kannst natürlich den fragen, okay, was, für welchen Fahrer ist das gedacht, ne? Aber das muss halt auch der Fahrer oder die Fahrerin sein, die den passenden Geldbeutel dazu hat. Also, was man vielleicht bemerken muss, das Einzige, was man anmerken kann, ist, wenn du damit auf der Rennstrecke fährst und einen gewissen Speed hast, ist es vielleicht so, dass die Elektronik, also die Traktionskontrolle vor allen Dingen, einen Tick zu viel wegregelt. So, ne? Mhm. Aber das ist ganz weit draußen. So, ne? Das ist ein Bereich, den wirst du auf der Straße nicht erleben und du musst auch schnell auf der Rennstrecke fahren, um da in Anführungsstrichen hinzukommen. So, also das wäre das Einzige, der Fabian Dressler hat das quasi so für sich so ein bisschen als Problem ausgemacht, ne? Aber Fabian ist halt einfach auch Rennfahrer, so, ne? Der ist halt nicht, nicht nur Journalist, beziehungsweise in seiner Rolle als Journalist sehr, sehr schnell unterwegs. Mhm. So. Aber okay. Rennfahrer, das bringt mich tatsächlich, nachdem wir jetzt ja quasi über die Triumph so ausufernd gesprochen haben, jetzt mache ich nämlich mir mal den harten Cut. Jetzt habe ich nämlich so lange geredet und gefühlt schläft mir der Mund schon ein. Denn du warst ja während unseres gemeinschaftlichen Events auch ein Rennfahrer. Und zwar in einem Rennen, an dem ich, weil ich so viel arbeiten musste, überhaupt nicht teilnehmen konnte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Schwung. Und bevor wir über das Motorrad reden, das wir da beide gemeinsam fahren durften, reden wir mal über deine Rennfahrererfahrung vom letzten Wochenende und wie du da aber sowas von bös und rücksichtslos um deinen Top-10-Platz gebracht wurdest auf der Ralf-Schumacher-Kartbahn von Bispingen in der Nähe von Hamburg.
Stimmt, das müssen wir noch auflösen. Das hatte ich auf Instagram so ein bisschen angekündigt. Wir waren zusammen, wie du schon gesagt hast, auf der Ralf-Schumacher-Kartbahn in Bispingen eingeladen von Metorbike, die das neue Metorbike vorbereitet und präsentiert haben. War in der Summe echt ein cooles Event. Mega Ritt von dir erstmal. 900 Kilometer an einem Tag abgerissen. Die Hälfte davon im Sekundenschlaf. Muss man auch erstmal machen. Für mich war es aus Hamburg deutlich einfacher. Der Tag stand eigentlich unter dem Motto Elektromobilität. Bin mit so einem Elektroauto dahin gekurvt. Dort dann auch Metorbike, dazu aber gleich. Aber Teil des Ganzen war eben auch ein Kartrennen. 80 Leute haben daran teilgenommen. Es gab zunächst 4 Qualifyings, à 20 Leute. Und ich habe souverän die ersten 5 in jedem Qualifying, kam weiter ins Finale. Mit Platz 5 mein Ticket gelöst. Das Pferd springt auch nicht höher als es muss, sage ich immer. Habe meine Zeit gesehen und habe danach einfach nur den Touristen auf der Strecke gemacht. Spaß beiseite.
Natürlich, wie Pekoman, ja. So.
Hat sehr, sehr gut gepasst. Und damit war ich dann, glaube ich, genau, dann gab es nochmal ein Qualifying für die verbleibenden 20. Von diesen 20 habe ich es auf Startplatz Nummer 10, glaube ich, gepackt, also genau auf die Hälfte. Man muss dazu sagen, also
fürs Rennqualifying war das dann sozusagen?
Genau, für das Rennen stand ich dann tatsächlich auf Startplatz 10. Man muss dazu sagen, dass es nicht für die weiteren Plätze in dem einstelligen Bereich gereicht hat. Liegt zum einen am fehlenden Können, aber zum anderen auch einfach am Gewicht. Man hat doch gesehen, so Plätze 1 bis 5, die Leute haben alle einfach 20 Kilo weniger gewogen als ich. Da keine Chance, muss man einfach sagen, so aus der Kurve raus ging dann nix. Und dann die anderen 5, die irgendwie so vor mir waren, die waren alle so meine Gewichtskategorie, die waren dann einfach wahrscheinlich besser. Anders kann man, oder hatten bessere Karts. Eins von beiden. Ist es so?
Ich habe dich aber auch sehr viel driften sehen, was ja beim Kartfahren auch nicht so zielführend ist.
Wann hast du denn mal zugeschaut? Wann hast du mal zugeschaut, Michel?
Ja, wahrscheinlich jedes Mal genau dann, wenn du gefailt hast und weil ich ja nicht sehr viel zugeschaut habe und das jedes Mal dann gesehen, hast du wahrscheinlich die ganze Zeit gefailt und bist deswegen nur auf Platz 10 gefahren.
Boah, erstmal nur Platz 10. Von 80 Leuten auf Platz 10 finde ich schon mal stark.
Muss Nein, ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz auf dich.
Aber das sieht man recht mit dem Driften, das war ab und zu dann nochmal das Ding, wenn man zu sehr das Messer an den Zähnen hat, ist wie immer so, ne? Wenn du dann auf Kampf fährst, dann ist wild. Grundsätzlich, glaube ich, habe ich aber schon sehr darauf geachtet, einen sauberen Shooter zu fahren. Das Ding war aber tatsächlich, ich hatte einen Kart, es ging dann los ins Rennen und ich hatte große Pläne. Nee, eigentlich wollte ich einfach nur Top 10 machen, weil ich schon gemerkt habe, mit dem Gewicht so bei den ersten 5 bis 6 kann ich auf gar keinen Fall mithalten. Die sind einfach zu schnell auf der Gerade vor mir weggefahren. Und dann hatte mein Kart aber am Anfang so Zündaussetzer, so beim Starten. Also das, nur auf hoher Drehzahl lief das sauber und am Anfang hat es immer PAM gemacht, PAM! Und kam nicht so richtig Leistung drauf. Und dann gab's ziemliches Start, Tohuwabohu in der ersten Kurve, das habe ich natürlich instinktiv ausgenutzt, da kam so der Kämpfer in mir durch und zack, innen vorbei und außen.
Hast du den Marquez gemacht? Einfach so mal von Platz 10 auf 3 vorgefahren?
Nee, ne? Das war dann, ich vermute mal sowas Platz 6, 7 irgendwie so und dann dachte ich schon, boah, Glück gehabt in der Startphase so, das jetzt einfach halten. Und tatsächlich war es auch so, die Jungs vor mir, da habe ich gemerkt, da kommst du nicht ran, fehlt's einfach auch. Und von hinten kam dann aber irgendwie so einer und das, Alter, das hat mich so abgefuckt. Ich weiß, Kartfahren ist halt irgendwie jetzt kein Gentleman's Sport irgendwie so in dem Sinne, ja.
Ja, da wird aber schon mit harten Bandagen gekämpft. Ja, ja.
Alter, 2, 3 Kurven hintereinander, der eine kam nicht an mir vorbei, weil wir doch einfach sehr, sehr gleich waren. Was hat er dann also gemacht? Fing einfach an, in den Kurven innen zu bleiben und sich zu bremsen, indem er in mich reinballert. Beim dritten Mal brülle ich den an unter der Strecke, sag, fahr jetzt mal gescheit. Du lieber Mensch, ungefähr so habe ich es gesagt.
Und dann hat er sich gedacht, da gebe ich dir mal hinten einen Redder und sorg dafür, ey, dass du dich einfach drehst.
Genau, dann dreht er mich um, aber so in die Bande, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Dann muss halt so ein Streckenposten, und es war natürlich am weit entferntesten Stück von dieser ganzen Strecke. Es gab ein Stück, das wäre noch weiter weg gewesen. So, dann muss so ein Streckenposten über diese komplette Strecke rennen. Ich habe zuerst gedacht, ja, ich schieb mich jetzt selbst einfach an den Rädern, ziehe ich mich zurück. Das war dann aber auch so in so einer Kurve und da kamen schon einige auch mit ordentlich Tempo ran und da dachte ich so, ah, irgendwie habe ich nicht so Bock, meine Hände so im Reifenbereich zu haben und da rumzurollern, während da potenziell andere Karts irgendwie kommen. Da hat es halt ewig gedauert, haben mich legit alle einfach überrundet und am Ende hat es dann noch für Platz 18 gereicht. 2 habe ich dann nochmal wieder eingeholt, aber ich war wütend. Muss sagen, war ein cooles Event. Geil, auch dieses ganze Kartrennen, die Leute, alle super nett, aber das muss ich schon sagen, das hat mich wirklich gewurmt. Was man aber dazu sagen muss, wer es, glaube ich, in die Top 3 geschafft hat und davon heiden Respekt, ist Marvin. Und das ist ja der Gründer, der auch bei uns schon im Podcast zweimal war, von Metorbike. Also nicht nur auf dem Motorrad offensichtlich sehr, sehr schnell unterwegs, sondern auch im Kart. Das hat mich für den wirklich auch sehr, sehr gefreut.
Und er muss tatsächlich auch, ich hatte ihn das nämlich gefragt, ne, das ist ja oftmals so ein Ding, wenn ich sage, naja, wenn du schon 15 Mal da gefahren bist, ist ja kein Problem, wenn du da alle abhängst. Und er hat mir aber gesagt, er war auch das allererste Mal auf der Bahn. Ja. Also da ist schon Potenzial da, aber auch noch ein Vermerk und um ein bisschen so eher Rettung deinerseits zu betreiben. Marvin ist halt auch im Kopf kleiner als du und wiegt wahrscheinlich 15 oder 20 Kilo weniger, würde ich ja jetzt mal sagen. Bei Jan natürlich sehr viel Muskelmasse jetzt aufgebaut in den letzten Jahren. Das Spinning Doctor, ne? Es ist, muss man ja schon sagen. Und das ist ja auch einfach alles viel schwerer als Fett. Ne?
Das also, ist halt so.
Da habe ich als Skinny-Fett, hab da ja so fast Vorteile, ne? Obwohl wir.
Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Klo.
Ja, das ist nochmal 2,5 Kilo. Also Minimum. Mindestens. Ja. Mindestens. Ja, ja.
Also sind das, ja. Also 18. wurde es dann, also knapp an der roten Lampe vorbei. Gewurmt hat es mich, aber nichtsdestotrotz drumherum richtig cool. Es gab irgendwie erstmal auch krass die Community, ne? Metorbike, wir haben es ja schon mal erzählt, das müssen wir vielleicht nochmal einordnen für die Leute, die Folgen vielleicht nicht gehört haben. Das sind 2 Jungs aus dem Großraum Hamburg, die sich irgendwann mal vorgenommen haben, hey, wir bauen jetzt ein richtig geiles Motorrad so, rein elektrisch und es soll aber auch cool aussehen, nicht irgendwie so abgespackt irgendwie und hatten dann erstmal 50 erste Exemplare mit so einem Äquivalent zu einem 50-Kubik-Motor gebaut in so einem schönen Kaffee-Racer-Style. Viel aus so auch wiederverwendeten Rahmen, alles selbst irgendwie gemacht von Manufakturen, nenne ich es mal dort im Umland, Ledersitzbank, dies, das, richtig schnieke. Und dann waren sie in der Höhle der Löwen, haben ein fettes Investment von Carsten Maschmeyer bekommen, der auch da war, einfach irgendwie
erstmal. Und Nils Glagau, nicht zu vergessen, die sind ja 2 Investoren.
Stimmt, genau, Nils Glagau genauso. Aber auch erstmal Carsten Maschmeyer, krasser Typ so, ne? Ich weiß nicht, der hat 3-stelligen Millionenbetrag, glaube ich, auf dem Konto liegen, ist in 150 Startups oder so investiert. Und kommt dahin Und dann sagt ihm da, der war irgendwie aus dem Kamerateam, sagt halt hier, zieh mal so einen richtig räudigen Rennoverall an, der halt völlig scheiße aussieht. Und er macht's halt einfach. Fand ich richtig ehrlich so. Also irgendwie da keine Berührungsängste, lief dann damit rum, hat die Jungs da irgendwie auch nochmal ordentlich unterstützt. Und dann wurden eben diese 9-Meter-Bikes vorgestellt. Und zuvor aber kamen einfach 12 Leute, die eins von diesen 50 ersten Meter-Bikes gekauft haben, zu diesem Event aus der ganzen Welt, aus der ganzen Bundesrepublik dort an. Und haben die einfach nochmal gezeigt, sind dann auch einmal damit über die Kartbahn gefahren. Und das schon mal krass, was das für eine Community ist und wie die vor allem auch ticken.
Muss ich übrigens dazu sagen, ich habe mich gerade entschieden, ich weiß nicht, so, ne? Eventuell nehmen wir auch dieses goldene Meterbike als Titelbild für die Sendung. Okay, das muss ich nämlich dazu sagen. Ne? Also Jan hat es ja angedeutet, super spezielle Konstruktion, alter Puchrahmen in Europa zusammengekauft. Das ist quasi die Basis für dieses Ding. Und alles drumherum ist halt bei Meterbike hoch individualisierbar. Und Jan deutete es an, da sind halt sehr viele Käufer vor Ort gewesen und haben halt ihr individuelles oder individuell gestaltetes Bike dabei gehabt. Und es war halt einfach auch eins dabei, das halt komplett vergoldet war. Also Tank vergoldet, die Sitzbank vergoldet, die Seitenteile vergoldet. Und zwar nicht irgendwie mit Gold, was ich keine Ahnung, irgendwie so Kunststofffolie oder was auch immer, sondern mit echt Gold. Ich glaube, nur das Vergolden hat nochmal 10.000 Euro extra gekostet. Also hat sich einmal jemand richtig gegönnt. Also, und ich habe vorhin die Bilder vorbereitet, ne? Und das ist mir für den Artikel, den ich dazu schreibe, und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Der Rahmen unten war halt einfach saudreckig. Das heißt, er fährt mit diesem Ding halt auch. Ja. Ne? Das steht halt nicht nur irgendwo im Showroom rum, sondern da gibt es halt jemanden, der hat so ein verdammt großes Ego, dass er halt mit einem goldenen 50er-Moped durch die Innenstadt rollert.
Wobei man dazu sagen muss, also das klingt jetzt deutlich proletenhafter, als es tatsächlich war. Ich habe jetzt für Gold jetzt nicht so viel übrig. Ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Goldklunker ans Handgelenk schmieren muss oder sonst was. Aber das sah wirklich objektiv geil aus. Aber die Szene ist schon so eine...
Das Bild auf jeden Fall... Also
wir machen so einen Karussell-Post.
Genau, ein Bild wird auf jeden Fall in das Karussell gepackt, ja.
Aber auch sonst, ne, also erstmal ultra nette Leute, fahren ist ein gutes Stichwort, man merkt, dass die Leute ihre Meterbikes lieben, aber auch intensiv fahren und das krasseste Beispiel, das hast du ja auch mitgenommen, ich habe den Namen leider schon direkt wieder vergessen, du hast dich länger mit ihm unterhalten.
Genau, ich glaube, er heißt Klaus Hopp, Nachname, weiß ich nicht genau, aber Klaus, Bestatter da oben und er fährt jeden Tag mit seinem Meterbike seinen Arbeitsweg ins Bestattungsinstitut und ja, macht das eigentlich gefühlt bei Wind und Wetter. Ne? Also ich habe auch gedacht, ne, als wir das damals gehört haben, die Dinger kosten ja um die 10.000 Euro, kannst du sagen.
Ja.
Und ich habe gedacht, wenn sich jemand so ein Moped quasi für so viel Geld holt, ne, und das dann so hoch individualisiert, das ist halt irgendwie ein Accessoire oder ein Sammlerstück. Aber niemals im Leben irgendwas. Ja, so, ne, das kaufst du dir. Ich meine, die haben ja auch ein Autohaus, irgendwie Autohaus Kamps heißen die, glaube ich, die so Luxusschlitten haben. Ja. Es gibt ja auch bei denen auf der Website dieses eine Bild mit diesem Porsche in diesem British Racing Green und diesen orangenen Applikationen. Und da neben steht halt das Meterbike in British Racing Green mit so orangenen Streifen. Also das meine ich, das nimmst du halt so mit, ne? Wenn du dir für 220.000 Euro ein Auto kaufst, ne, ein GT3 RS oder was, ne, und den halt in diesem Design machst, dann nimmst du halt für den Weg in die Stadt mal, wenn es mal ein bisschen schöner ist und du jetzt nicht das Auto rausholen willst, nimmst halt das Meterbike noch mit dazu, ne?
Aber so genau, ist es und, der Klaus hatte mit seinem Arbeitsweg, ich glaube dann am Ende zu dem Zeitpunkt 6.900 Kilometer oder so auf dem Tacho.
Genau, knappe 7.000. Ne? In einem Jahr, muss man sagen.
Und man muss dazu sagen, das Bike sah echt noch, also sah wirklich gut aus. Er hat es natürlich auch gepflegt, aber das ist halt auch vielleicht das Geile an so einem Elektroding, ne? Da ist halt nicht so viel mit Kraftstoffen, was weiß ich, irgendwie austreten, Dreck. Vielleicht liegt das auch einfach an der Geschwindigkeit. Ich denke auch, er hat es nochmal irgendwie geputzt, aber sah einfach super gut aus. Das traf irgendwie auch alle zu und auch auf die neuen. Und über die können wir jetzt nochmal reden, weil die sind wir eben auch auf der Kartbahn entlang gebügelt. Und ich muss sagen, man hat das ja davor viel gehört. Schöne Dynamik irgendwie, ist halt orientiert an einem Motorrad. Die jetzt dort waren, die gibt's jetzt eben auch mit sozusagen einem 70-Kubik-Äquivalent, dass du also mit diesem B196-Führerschein fahren kannst und als 100er, dass du dann mit dem A1-Führerschein fahren kannst, sind jetzt nochmal ein Stückchen größer geworden. Die selbst haben gesagt, sie sind erwachsener geworden. Und Michel, wie fandst du's, über die Kartbahn zu jodeln damit?
Also ich fand's überraschend gut. Also mir hat das wirklich getaugt. Was mir nicht so gut getaugt hat, dafür kann aber das Moped nichts, dass derjenige, der mir das Ding dann ausgehändigt hat, mir nicht so viel zur Technik erzählen konnte. Ne? Also ich habe mich da drauf gesetzt und im Endeffekt habe ich nur rechts auf laut gestellt, bin dann irgendwann mal losgefahren und ich bin ja schon Elektromotorräder gefahren, ne? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe halt nicht auf dem Schirm gehabt, Jesus Gott, dass du irgendwie so ein Roller-Setup haben kannst, ne? Mit, also Vorderradbremse rechts und Hinterradbremse links. Ich bin halt davon ausgegangen, es ist halt einfach nichts da, ne? Und hab halt auch noch mit Kameras rumgemacht und mein Zeug geschraubt und krass, dann hatte ich noch eine vergessen und war eh total durch den Wind, ne? Und fahre halt los aus der Box und das raus. Erstmal, wo sind meine Füße hin? So, die Fußrasten sind ja doch, weil es ja so Coffee Racer Style ist, relativ weit hinten. Und ja. Da ist ja gar kein Fußbremspedal. Und was mir halt auch niemand erklärt hat, was ja eigentlich die geilere Hinterradbremse ist, ist diese Rekuperationsmöglichkeit. Ne? Ja. Du hast nämlich am rechten Lenkerstummel links vom Gasgriff hast du so einen Druckknopf, ne? Also wie so ein Drehdruckregler, ne? Wie eine Daumenbremse in Anführungsstrichen, nur für die rechte Hand, mit dem du am Kurveneingang oder jedes Mal beim Bremsen Energierückgewinnung betreiben kannst, ne? Und weil das halt quasi über das Hinterrad funktioniert, ist das halt einfach wie eine Hinterradbremse. Ja. Und du kannst halt viel geiler einlenken, wenn du halt weißt, dass das Ding halt da ist, ne?
Ja.
Ich bin ja dann draußen noch damit rumgefahren und da war das halt dann einfach mega, mega geil. Hat mir wirklich getaugt. Und was ich aber am überraschendsten fand, ne, ist, wie einfach man zu beeinflussen ist, ne? Wie dein mickriges, kleines Verbrennerhirn verarscht wird, nur weil Elektrosound unten rauskommt, so, ne? Du drehst halt rechts auf laut und das macht halt genau die Geräusch- und Soundentwicklung. Genau.
Also man muss dazu sagen, es ist so ein Soundmodul eingebaut, du kannst verschiedene Motorengeräusche imitieren. Ich hatte an dem Zeitpunkt ein Meteorbike, das das nicht hatte, das war also leise. Finde ich grundsätzlich ja ultra geil. Ich bin draußen auch nochmal auf dem Hof so ein bisschen rumgesurrt, kann man dann sagen. Mega schön.
Also, bei dir war das nicht eingestellt. Du kannst es auch quasi leise fahren. Das ist der Unterschied. Das
muss man genau dazu sagen. Ja. Ich bin also quasi ohne Sound über die Kartbahn gejodelt. Draußen dann auch nochmal. In der Kartbahn hat es mir so ein bisschen gefehlt, weil halt alle mit diesem Soundmodul rumgefahren ist. Michel da mit seinem V8 da über die Strecke gebrodelt. Und das macht dann natürlich so ein bisschen, wie soll man sagen, Angst da was zu verpassen. Da hätte man auch gerne mit rumgebrubbelt. Hab das dann aber später nochmal gemacht. Richtig, richtig cool. Es gibt auch so einen Elektrosound und den fand ich richtig krass, weil wenn du dann einfach stehst, dann macht er so wie so einen Herzschlag, so pop, 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 pop. Und da ist halt so ein Bass in diesem Soundmodul drin, dass halt das ganze Motorrad so ein bisschen wackelt. Und das ist halt richtig geil. Und diese Rekuperationsbremse muss man auch nochmal ansprechen. Echt ein cooles Ding. Du hast sozusagen dann drei Bremsen. Du hast links Vorderradbremse, glaube ich, oder rechts, so die normale Handbremse.
Also wie beim,
genau. Ja, ja. Links hast du dann das Pendant dazu, die Hinterradbremse und dann hast du eben diese Daumenbremse. Ultra gut, du sitzt sehr sportlich drauf. Was mich aber wirklich am meisten überrascht hat, so im Nachhinein ist, weil ich dann auch nochmal den Vergleich in Hamburg hatte, das Fahrverhalten einfach. Man denkt ja jetzt gerade bei diesen 50, 70 Kubik-Dingern, ja wahrscheinlich ist es halt wie so ein Roller. Die sind ultra leicht, das wird auch daran deutlich, auch nochmal zu der Community. Der eine hat eines seiner First 50 Bikes.
First 50, ja.
Einfach in sein Auto in den Kofferraum geladen. Das Auto war ein Porsche Macan. Auch geil. Dann macht er den Kofferraum auf und hebt dieses Ding halt einfach selbst da hoch und lädt es da rein. Also es ist super leicht, dadurch super agil. Und gleichzeitig hat es im Gegenüber dieser klassischen 50-Kubik-Roller oder selbst wenn es so eine Vespa mit 100-Kubik-Motor ist, haben die halt recht große Räder. Und das merkst du halt brutalst in der Stabilität, in dem ganzen Fahrverhalten. Was man halt auch merkt, dadurch, dass du halt nicht wie auf dem Roller die Beine da irgendwie so rumlabbern hast, kannst du, finde ich, halt nochmal ganz, ganz anders mit dem Körper auch arbeiten. Das fand ich gerade auch in der Kartbahn irgendwie sehr, sehr bereichernd, weil auf dieser Kartbahn hatte man jetzt nicht wahnsinnig viel Grip, war da relativ vorsichtig. Und wenn du dann mit dem Körper einfach so ein bisschen Schräglage rausgenommen hast, ging das dann schon ganz schön flotter ab. War auf jeden Fall eine geile Nummer.
Ja, absolut. Also zu dieser Radgröße nochmal, das sind 18 Zoll Räder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich springe jetzt gerade auf der Seite rum, aber ich sehe es jetzt gerade nicht mehr. Wo waren das jetzt hier? Also 3,5 Zoll breit, ich glaube, es sind 18 Zoll Räder. Entweder von Heidenau mit so einem grobstolligen Profil, weil es ja das Bike jetzt inzwischen in zwei Varianten gibt. Einmal in dieser Kaffee-Racer-Option, wie die erste Variante, diese First 50, und jetzt in so einem, ich sag mal, Scrambler-Style mit so einer geraden, nach hinten auslaufenden Sitzbank, einem höheren Lenker und eben dieser grobstolligen Bereifung. Und dadurch fährt sich das eben auch wie ein wie ein, ja, ich sag mal, normales Moped, ne? Also normales, also Moped trifft, glaube ich, ganz gut, ne? Wie so eine Simson vielleicht auch, ne? Oder so eine Kreidler, die ja auch damals deutlich größere Räder hatten. Und Gewicht ist, ich glaube, 75 Kilogramm Leergewicht mit Akkupack unter 100, ich glaube, 95 oder 93. Also damit man da so eine Orientierung hat. Und dadurch hast du natürlich auch einen soliden Antritt, ne? Das, geht schon gut vorwärts. Das Einzige, was ein bisschen verwirrend war für mich, dass es halt quasi einen Schalter-Sound gibt. Das tut halt so, als wenn es schaltet. Und dann lässt sich dein Verbrennerhirn dann doch nicht mehr so ganz verarschen, weil es halt merkt, ja, okay, es gibt halt überhaupt gar keine Unterbrechung, ne? Also irgendwas, selbst wenn du mit
Quickshifter fährst. Es ist ein DSG, Doppelkupplungsgetriebe, das merkst du.
Oder so seamless wie in der MotoGP, so, ne? Ja. Das ist so ein bisschen verwirrend gewesen. Aber ansonsten richtig cooles Ding. Hat mir echt getaugt. Wir sind die Vorserie gefahren. Das muss man an der Stelle auch noch hinterher schicken. Da gibt es einen kleinen Malus, der erwähnt werden muss. Die Federbeine hinten. Es hat so Doppelfederbeine, links, rechts, wie bei so klassischen Motorrädern das früher gewesen ist. Und die waren noch deutlich zu weich ausgelegt. Also
das stimmt.
Genau,
sie wollten ja sozusagen noch ein Update mit einbauen, das kam nicht mehr rechtzeitig. Was trotzdem funktioniert, jetzt auch eine längere Sitzbank, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Das habe ich gemacht, mit meiner Freundin zusammen mal drauf gesessen. Ging tatsächlich ganz gut, natürlich dann sehr tief eingesunken, aber auch zu zweit da einmal um den Block zu fahren, hat sich schon mächtig gebockt. Also war eine coole Sache, war ein cooles Event für uns zwei auch mal wieder sowas zu zweit zu machen, da zu sein. Vielleicht kleine Side-Note, wir haben Michels Transporter dann auch mal verwendet, der war vollgeladen mit potenziellen Merch-Sachen. Wir haben Qualität gecheckt, dass es nur so kracht, uns in die Model-Funktion begeben. Da kommt ganz bald hoffentlich was Neues. Einfach weiter Gasgeflüster hören, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Und damit, glaube ich, können wir unsere gute Stunde am Stammtisch mehr als zufrieden abschließen. Es war eine wilde Fahrt über den Rollercoaster in Portimao mit der Triumph bis hin nach Bispingen auf der Kartbahn und auch elektrisch. Und mir war es vor allem wieder mal ein Fest, Michel. Ich hoffe dir auch, das musst du jetzt eh mit Ja bejahen. Und dann geht's ganz bald weiter mit einer nächsten Folge Gasgeflüster. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an info@gasgeflüster.de. Lasst uns ein Abo und eine Bewertung da auf den Plattformen eurer Wahl. Und dann freuen wir uns über jede Nachricht, die uns erreicht.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade überlegt, ob ich die nächste Folge mit dir aufnehmen will. Das war irgendwie doch nicht so gut heute. Nee, Quatsch, natürlich. Nächste Woche gibt es eine weitere Aufnahme. Und für diejenigen, die diese Folge jetzt heute am Eröffnungstag oder am Veröffentlichungstag, 16. März hören, ihr habt noch die Chance, bis 23.59 Uhr an unserem spektakulären Ducati-Gewinnspiel teilzunehmen. Es gibt zu gewinnen einen Platz bei der Ducati Ride in Safety Experience am 29.04. auf der Audi Riding Experience Fläche bei Ingolstadt. Mopeds sind gestellt, das Drumherum ist gestellt, Instruktoren sind da, Verpflegung ist gesorgt. Also wenn ihr da noch teilnehmen wollt, die Bedingungen findet ihr in der Folge und im Beitrag auf Instagram zur Panigale V2. Habt ihr noch die Möglichkeit heute 23.59 Uhr, wie gesagt am 16. März. Und ja, jetzt bin ich auch raus. Danke Jan für die tolle Stunde zu zweit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschö. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.